Trafogelsberg, der Podcast. Eine Region bricht auf. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts Trafogelsberg. Eine Region bricht auf. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich habe heute drei Gäste geladen. Wir reden auch über den dritten Ort, passenderweise über Schotten. Heute bei mir Lilian.
Hallo.
Katja.
Hallo.
Klaus.
Hallo.
Ja, Lilian Lemadeu, Katja Niebuhr, Klaus Scheuer. Hallo. Wir fangen ausnahmsweise mal mit dem Herrn an, Klaus, denn du bist ja von Anfang an auch bei diesem Projekt dabei und auch federführend gewesen. Und du warst noch nicht in diesem Podcast. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, ich bin von Anfang an dabei. Ich bin Projektleiter bei der Lauterbacher Musikschule. Die Lauterbacher Musikschule ist ja eine der beiden Institutionen, die zusammen mit dem Vogelsbergkreis das Projekt Trafogelsberg durchführen. Das Kreuz, Kulturzentrum Kreuz in Fulda und die Lauterbacher Musikschule in Lauterbach. Und ich bin eben Schulleiter an der Lauterbacher Musikschule und Projektleiter für das Projekt Trafogelsberg an der Lauterbacher Musikschule.
Dort in der Musikschule ist auch einiges passiert jetzt in den letzten Jahren.
Genau, die Lauterbacher Musikschule ist ja auch auf dem Weg, sie ist auch in Transformation sozusagen und sie will sich entwickeln zu einem soziokulturellen Zentrum. Mhm. Also ein bisschen sowas, wie es das Kreuz in Fulda ist, in Klein, dann eben auch in Lauterbach und da sind wir auf dem Weg.
Sag mal was zur Kulturspinnerei.
Genau, die Kulturspinnerei, das ist der neue Name dann dieses Kulturzentrums. Der ist im Verlauf des letzten Jahres entstanden, hat sich so herausentwickelt und die Kulturspinnerei wird einen eigenen Veranstaltungsraum haben in den Räumen der Musikschule und Spinnerei deswegen, weil wir in einer alten Spinnerei uns befinden und wir wollen halt so ein bisschen an die Geschichte auch des Gebäudes anknüpfen.
Ich war ja auch schon ein paar Mal dort, habe es mir auch schon angesehen, also wunderbar dort und ich glaube, da entsteht was Tolles.
Da entsteht was ganz Tolles, es hat ganz viel Ausstrahlung, das merkt man auch schon, wenn Menschen von außen kommen, also die schon immer da waren, die haben das vielleicht schon so ein bisschen sich dran gewöhnt und merken das gar nicht mehr so, also unsere Lehrkräfte, die Schüler, aber wenn jetzt durch diese Transformation auch andere Zielgruppen angesprochen werden, die sind alle ganz begeistert von diesem Ort.
Ganz begeistert sind wir auch von euch beiden. Ihr seid ja auch noch nicht hier im Podcast gewesen und ja auch erst vor einiger Zeit ins Projekt eingestiegen. Du zuerst, Lilian, erzähl mal, wie es dazu kam und was du eigentlich genau machst, stelle ich auch mal vor.
Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr mit dabei, arbeite an der Basis als Projektkoordinatorin in der sogenannten mobilen Einheit oder in dem Büro für kulturelle Einmischung. Und ich hatte mich beworben im November vorletzten Jahres. Ich habe das durch Zufall erfahren. Damals wurde die Kulturplattform beworben und das hatte ich in der Zeitung gelesen. Und dann habe ich die Rebecca, die damalige Projektkoordinatorin, kontaktiert und mich ein bisschen vorgestellt, dass ich nämlich auch als Zugezogene hier in Mücke wohne, also auch im Vogelsbergkreis und wir auch kulturell aktiv sind, zusammen mit mit meinem Mann und auch der gesamten Hofgemeinschaft. Wir leben dort nämlich in einem Dreikanthof und haben da auch soziokulturelle Projekte. Ja, und dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass die Stelle vakant ist, habe mich darauf beworben und hatte das große Glück, dann ins Team des Kulturzentrums Kreuz aufgenommen zu werden. Also ich arbeite für das Kulturzentrum Kreuz, ja auch eine Partnerinstitution im Projekt Trafogelsberg und bin aber dadurch, dass die Musikschule jetzt den Hut auf hatte letzten Jahres, trotzdem eher in Kontakt gewesen mit dem Team Klaus Scheuer und meiner neuen Kollegin Katja Niebuhr.
Ja, und die Katja, die sitzt auch direkt neben dir. Und mit dir machen wir weiter, Katja. Du bist auch freischaffende Künstlerin. Erzähl mal ein bisschen, was du so gemacht hast, was du so machst und wie du zu dem Projekt gekommen bist.
Ja, ich bezeichne mich manchmal immer so als Kreativforscherin. Ich war irgendwie immer mit Fragen unterwegs, schon während des Studiums, was ist eigentlich Kreativität oder was bewegt eigentlich die Menschen, ja, lebendig irgendwie Kultur zu gestalten, auch Raum zu gestalten, Dorfgemeinschaften zu gestalten. Und ich selber lebe in einem kleinen Dorf und habe da in ein kleines Atelier und arbeite mit ganz unterschiedlichen Menschen und habe mein Atelier auf die Straße gebracht. So eine kleine mobile Einheit, gegründet und bin ja im Vogelsberg unterwegs und mein Herzensanliegen ist es einfach, ja, Räume zu kreieren, wo Menschen co-kreativ zusammenkommen und kulturell, künstlerisch ins Schaffen kommen. Und daraufhin wurde ich gefragt, auch an der Vogelsberger Schule zu unterrichten und unterrichte jetzt Kreativität und Ausdruck da. Und eine nette Kollegin aus der Musikschule, Kollegin von Klaus Scheuer auch, hat mich dann auf die Stelle aufmerksam gemacht. Und so habe ich das Projekt kennengelernt, die Musikschule kennengelernt und wir haben irgendwie festgestellt, das könnte gut passen.
Und man merkt, es passt auch gut. Ein schönes Team, was ich hier auch vor mir sitzen habe. Ihr seid neu eingearbeitet worden quasi. Und dann ging es aber auch direkt los mit dem dritten Ort Schotten. Wie hat es angefangen in Schotten? Wer möchte? Lilian, magst du?
Für mich war das ein Sprung ins kalte Wasser. Ja. Ich kannte Schotten überhaupt nicht, nur als Touristin, weil da ist ja der Hohrootskopf und es ist auch nicht weit von uns entfernt, 20 Kilometer von meinem Wohnort. Aber dennoch, die Struktur von Schotten war mir gänzlich unbekannt. Und erschwert wurde der Start auch durch die Corona-Situation, die nach wie vor immer noch Realität war. Also wir sind auch mit einer virtuellen Auftaktveranstaltung damals gestartet. Also es gab einige Stolpersteine und Schwierigkeiten am Anfang.
Wir sind jetzt Anfang des Jahres 22, Februar 22 ging es so richtig los. Auch die Kulturdialoge haben stattgefunden, die du auch meinst. Erst natürlich noch digital, da war es noch nicht anders möglich. Aber auch da habt ihr schon auch die Interessen der Schottner erreicht, oder Klaus?
Es gab einige interessierte Menschen in Schotten, die dann auch teilgenommen haben an diesen digitalen Kulturdialogen und es ist uns schon gelungen, da einige Orte rauszufinden, die den Schotten dann wichtig sind und die dann auch später schöne Veranstaltungsorte waren für uns. Was man natürlich in dieser Situation am Anfang erstmal noch nicht wusste, aber es hat sich dann eben so gezeigt. Zum Beispiel der alte Burgkopf, darauf werden wir noch sicherlich zu sprechen kommen. Was aber auch in Schotten sehr schön war, finde ich, ist, dass wir da an eine bestehende Struktur uns andocken konnten, sozusagen an den Feierabendmarkt, der immer freitags nachmittags in der Innenstadt stattfindet. Und da haben wir dann einen Stand aufgebaut und haben quasi selber auf dem Markt etwas angeboten. Jetzt keine Waren, aber unsere Ideen und unsere Impulse und unsere Strukturen gezeigt. Und da hat ganz viel Vernetzung stattgefunden.
Und daraus auch resultieren, startet ja auch ein altbewährtes Format, was wir auch aus anderen Regionen kennen, aus anderen Stationen kennen, die Freitagskultur. Katja, was habt ihr denn da so für Dinge veranstaltet?
Ja, tatsächlich haben wir einen kleinen Marktstand kreiert und haben so ein bisschen die Werbetrommel geschwungen. Also wir hatten ein Glücksrad kreiert mit ganz süßen Symbolen. Und zwar die Symbole unseres Fünf-Orte- und Phasenmodells, mit dem wir ja auch arbeiten. Was auch immer so der erste Impuls ist, wenn wir in einen Ort reingehen, dass wir das irgendwie sichtbar machen. Also damals, kann ich mich noch erinnern, im Schlitzer Kulturladen war es die Fünf. Und jetzt hatten wir auch im nächsten Projektort damit gearbeitet. Und auch jetzt plakatieren wir diese ganzen Symbole in den Dörfern. Da konnte man drehen, dann hatte man zum Beispiel den Naturort und dann haben wir kleine Postkarten auch verteilt, wo einfach nur eine Frage drauf steht: Wo ist dein Ort? So, und darüber sind wir mit den Leuten ins Gespräch gekommen und wir waren irgendwie öffentlich, also die Menschen haben durch die Presse von uns erfahren, wir haben Kontakte aufgenommen und wir waren sozusagen vor Ort. Und die Leute konnten zu uns kommen. Und das haben tatsächlich auch einige wahrgenommen. Und daraus sind so die ersten Projekte entstanden.
Wir hatten auch eine kulturelle Live-Veranstaltung quasi auf diesem auch Feierabendmarkt, den du angesprochen hattest. Aber ein anderer wichtiger Punkt, und da kommen wir auch auf deine Arbeit auch nochmal zurück, Katja. Du hast es ja gesagt, du hast, wie nenne ich es, mobiles Atelier. Dieses, Erzähl mal davon und erzähl von dem Workshop in der Grundschule dort auch. Das interessiert mich auch besonders. Ja. Und ich arbeite ja auch super gerne mit Grundschülern zusammen, auch gerade in verschiedenen Theaterprojekten. Wie war es für dich und wie kam das dazu und was habt ihr genau gemacht?
Ja, also wir könnten natürlich schon auf so ein gewisses Netzwerk zurückgreifen. Hm. Und das ist halt, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Schatz von Travogelsberg, dass da einfach auch schon ein Netzwerk besteht. Und der Kontakt zur Grundschule Schotten bestand auch schon durch eine Zusammenarbeit mit der Musikschule. Und so war da auch schon so die Tür geöffnet und das Interesse einfach groß, eventuell was zusammenzumachen. Und dann habe ich auch mein Atelier angeboten, sozusagen, ja, in die Schule zu kommen. Und ich habe dann das in einem Klassenraum aufgebaut. Das ist ein großer Maltisch mit 21 Farben und das ist eine ganz einfache Methode, mit den Kindern in dem Fall ins Malen zu kommen und ins kreative Tun zu kommen. Und daraus ist dann noch mehr entstanden. Also die Zusammenarbeit mit der Grundschule hat dann noch zu anderen Projekten geführt. Vielleicht mag Lilian dazu was sagen. Das ist eine ganz, ganz tolle Straßenparade entstanden, zu vielleicht nicht so einem schönen Thema. Also der Krieg hat begonnen in unserer Zeit und das ist auch nicht so an uns vorbeigegangen. Es hat uns sehr betroffen gemacht, auch ja, in der Stadt selber war so eine Betroffenheit da und das fand ich ganz schön, dass wir das einfach auch geschafft haben, das so kulturell aufzugreifen.
Dann lass uns doch mal springen und lass uns zu diesem auch Sternenlauf, hieß das so? Nee, das ist wieder was anderes.
Friedensmarsch haben wir es genannt.
Zum Friedensmarsch auch kommen, Lilian. Wie sah das genau aus?
Ja, das gab verschiedene Stränge, die da eigentlich dazu geführt haben. Das zum einen, wie Katja schon sagte, fing der Ukraine-Krieg Anfang des Jahres an und wir hatten überlegt, wie können wir als Kulturschaffende dort auch Impulse setzen, einen Beitrag geben. Und das lief zusammen, also da hatten wir uns eh schon auch umgeschaut, was für Formate möglich sind, was für Kooperationen möglich sind, hatten in dem Zug auch nochmal speziell auch Kontakt zu einigen Akteuren in Schotten aufgenommen, wie dem Sergei Walter. Das ist jetzt ein Konzert, was auch stattfand im Rahmen des Feierabendmarktes. Und dieser Friedensmarsch, das war jetzt wirklich eine Kooperation und ein Zusammenlaufen vieler Akteure und Stränge, weil im Prinzip sogar auch Schlitz, also der ehemalige Travogelsbergort Schlitz, auch damit integriert war, weil zu meinen Aufgaben gehört auch, mich um die vergangenen Projektorte auch mit noch zu kümmern nach dem Ausscheiden von Rebecca. Und da gab es ja auch schon viele Kontakte, die hergestellt waren, unter anderem zu Annika Keidel. Und die hatte mich damals darauf aufmerksam gemacht, genau, dass am 29. April der Welttanztag ist und dass dazu eine gewisse Aktion Tanz eine Aktion ins Leben gerufen hatte, deutschlandweit. Alle Tanzakteure, Kulturakteure dazu aufzurufen, einen Tanzspaziergang zu initiieren. Und da so kam eigentlich die Idee auch zustande, dass wir in Schotten einen Friedensmarsch machen über Annika, die nämlich Tanz im Park dann in Schlitz organisiert hatte. Und das heißt, sie hatte damals Tanzvideos auch aufgenommen, die man per QR-Codes dann in diesem Schlitzer Park abrufen konnte und Bewegungsstationen aufgebaut. Und parallel dazu haben wir sozusagen in Schotten diesen Friedensmarsch organisiert. Und ganz, in ganz Deutschland wurden zum gleichen Zeitpunkt eben verschiedene Tanzaktionen organisiert. Also es war wirklich was Verbindendes, was uns nicht nur in der Region verboten hat, auch deutschlandweit verboten hat und sogar weltweit, weil es einfach der Welttanztag war. Und das verbunden mit dieser positiven Message, wir tanzen für den Frieden. Und damals hatte ich Kontakt aufgenommen zu einem gewissen Frank Händler, der Leiter einer NGO, die in Ulrichstein verortet ist. Mhm. Und Ulrichstein liegt direkt neben Schotten. Und wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, war für mich der Start in Schotten etwas schwierig, weil ich eben noch kein Netzwerk hatte. Ich bin ja gestartet mit dem Sprung ins kalte Wasser und habe mich auch erstmal auf das Netzwerk gestützt, was ich schon aus meiner vorherigen Zeit kannte. Und das war das BNE-Netzwerk. Weil ich war zuvor Projektkoordinatorin eines BNE-Netzwerks, BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein Netzwerk, was sich auch im Vogelsberg seit 2017 etabliert hat, wo schon viele Akteure auch miteinander vernetzt sind. Und da hatte ich die damalige Projektkoordinatorin Alex Botz hat gefragt, sag mal, kennst du Kulturschaffende hier im Vogelsberg, die an der Schnittstelle auch arbeiten? Und da hatte sie mich auf diesen Frank Händler verwiesen. Und mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen. Und das ist ein ganz bekannter Tänzer, Choreograf, promovierter Theaterwissenschaftler, der eben in Ulrichstein eine NGO gegründet hat und im soziokulturellen Bereich aktiv ist. Und der hat diese Tanzparade in Schotten sozusagen als künstlerischer Leiter mit uns zusammen kreiert. Und da laufen die Fäden zusammen. Und da sind wir dann mit der Schule, mit der Schottener Grundschule über den Kontakt von Klaus Scheuer, weil er eben mit dem Leiter, dem Andreas Göbel, auch schon längere Zeit befreundet war, haben wir diese zwei Stränge dann fusioniert. Das heißt, wir haben die ganze Schülerschaft der Grundschule mobilisieren können, an diesem Friedensmarsch teilzunehmen.
Weil der Zufall wollte es so, dass die Grundschule gerade einen Sternenlauf nach Gießen vorbereitet hat und mit 150 Gießkannen, die sie als Trommel benutzt haben, nach Gießen gezogen sind, um da ein großes Konzert auf dem Marktplatz zu geben. Und das haben wir dann in diesen Friedensmarsch gleich integriert quasi. Ja. Also die Schüler sind mit ihren Gießkannen trommelnd und tanzend durch die Straßen von Schotten gezogen.
Ja, das ist Sternlauf, das ist das, was ich vorhin meinte. Genau, ja, da schließt sich dann auch der Kreis. Lin, du hast gerade einen anderen Ort angesprochen, wo es auch noch Parallelen gibt. Nicht nur, dass wir da auch aktiv waren, sondern in Schlitz gab es ja auch diesen Laden. Und einen Laden gab es dann auch, zumindest ein leerstehender Laden, als Begegnungsstätte, gab es dann auch in Schotten. Wer möchte was zu dem Projekt sagen?
Ja, das war auch so ein schönes Ergebnis vom Kulturdialog. Der fand ja digital statt. Da waren aber auch Künstlerinnen in dem Fall vertreten. Und von allen gab es auch so den Wunsch, den Leerstand in Schotten zu bespielen. Es sind unglaublich viele Schaufenster, die frei sind. Und da war die Idee geboren, so eine Ausstellung zu kreieren. Daher kam auch der Titel zustande, Einsichten, also weil so viele Schaufenster frei waren. Und ja, es gab ein großes Projekt, also die Idee, sämtliche Leerstände in Schotten zu bespielen, aber das kristallisierte sich dann auch heraus, dass es dann irgendwie ein Jahresprojekt wird, wir ja aber nur eine begrenzte Zeit in dem Ort sind und wir uns dann auf ein Schaufenster beschränkt haben in dem Sinne, wo wir dann aber auch den Ladenbesitzer kennengelernt haben und der sehr, sehr nett war und uns den ganzen Laden zur Verfügung gestellt haben, nicht nur das Schaufenster. Und so ist dann sozusagen die 110 Kultur entstanden. Ein Ladengeschäft, was wir dann bespielt haben mit einer Ausstellung, die da irgendwie geboren wurde und wir so einen öffentlichen Aufruf gemacht haben an alle bildenden Künstlern, sich dort zu zeigen. Und da war dann auch alles vertreten. Also von, in Anführungszeichen, der Hobbykünstlerin bis wirklich sehr professionellen KünstlerInnen, die davon leben und ja, die in diesem wirklich sehr heruntergekommenen kleinen Laden, der lange, lange leer stand, es gewagt haben, da auszustellen. Und wir gemeinsam mit den Künstlern auch diesen Raum kreiert haben und dann dieses Ausstellungskonzept entstanden ist, was jetzt auf Wanderschaft geht. Also es ist daraus eine richtige Gemeinschaftswanderausstellung geworden, welche wir jetzt auch in die kommenden Projektorte mitnehmen.
Ja, das ist auch toll, wenn auch sowas Nachhaltiges dann auch vor Ort entsteht. Das hatten wir jetzt schon einige Male, dass dann auch Dinge kreiert werden, die bleiben. Und das ist doch toll. Du hast gesagt, die Zeit war begrenzt. Auch die Zeit des Podcasts ist ein bisschen begrenzt. Deswegen werden wir nicht jeden einzelnen Live-Auftritt, kulturellen Live-Auftritt ansprechen können. Da gab es nämlich einige Veranstaltungen. Aber ich möchte gern zu einer Kooperationsveranstaltung mit dem Heimatmuseum Schotten zu sprechen kommen. Klaus, zur Sommersonnenwende. Habt ihr da gemeinsam was organisiert? Was war es denn?
Genau, ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, dass das ein Ort war, der sich in den Kulturdialogen schon herauskristallisiert hat, der alte Burgkopf. Das stellte sich für uns als Außenstehende heraus, dass das für die Schottenerinnen und Schottener wohl ein wichtiger Ort ist, der aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist wohl und wo ja, den man nicht mehr so wahrnimmt. Es waren vor allem auch ältere Menschen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, die sich dann auch selbst daran erinnert haben. Und dann haben wir uns diesen Ort angeguckt und haben herausgefunden, dass das ein Naturdenkmal ist in der Nähe von Schotten, was eine ganz alte, ganz lange Geschichte aus geologischer Sicht hat. Also ist irgendwie so ein ganz besonderer Vulkanschlot mal gewesen, aber der auch schon in der jüngeren Geschichte irgendwie benutzt wurde als Tanzplatz, als Versammlungsort, wo die Menschen zusammen gefeiert haben. Aber auch das gehört, wie gesagt, schon der Geschichte an und das ist alles, das alles hat dieser Ort so ausgestrahlt, so ein bisschen verwunschen, zugewachsen. Man hat das gar nicht so richtig im ersten Moment erfasst, was das eigentlich ist. Es hat sich aber herausgestellt, dass der eine sehr starke Ausstrahlung hat, dieser Ort, und dass der wunderbar geeignet ist für eine Veranstaltung. Und die war dann auch sehr vielschichtig dementsprechend. Mhm. Es gab da auch wieder eine Kooperation mit den Schulen und mit den Kindergärten. Ja. Die Veranstaltung erstreckte sich über den ganzen Tag. Mhm. Vormittags sind eben Kinder dorthin gewandert und haben dort gemeinsam gepicknickt. Dann gab es Kräuterführungen durch den Wald, es gab geologische Führungen durch den Wald und es gab eine Ausstellung einer Künstlerin Tanja Leonhardt. Und ich glaube, da kann vielleicht jemand von euch nochmal was Näheres dazu sagen.
Also über Tanja Leonhardt ist überhaupt auch erst der Kontakt zum Heimatmuseum entstanden. Also sie hat schon auch eine Schlüsselrolle in diesem ganzen Projekt und sie hatte mit ihrer Landart-Installation nochmal schön die Symbiose auch dargestellt zwischen Kunst und, also zwischen Kultur und Natur, weil diese zarten, seidenen Farben sich dann wirklich schön auch in das Landschaftsbild dann integriert haben und mit denen in so eine Art Dialog gegangen sind. Und ihre Fahnen hatte sie zuvor auch schon in der ganzen Welt aufgehängt. Das heißt, die Fahnen, die dort jetzt an diesem besonderen Ort hingen, hingen auch schon im Vorhinein in Norwegen, in den Highlands, in Bosnien und in den USA. Und und diese Vibes hat sie sozusagen dann in den Alteburgskopf reingebracht, in diesen besonderen Naturort. Und da auch teilweise mit Schriftzügen gearbeitet, weil sie auch einen Schwerpunkt in Germanistik hatte in ihrer Ausbildung und da auch Kurse zu anbietet. Und über diese Tanja Leonhardt ist der Kontakt entstanden auch zu der Theatergruppe, die dort auch zweimal aufgetreten ist. Und das war ein ganz skurriles Duo, Blum und Bienen, die Laufmaschen, die das Insektensterben thematisiert haben, aber auf eine ganz, ja, ulkige, skurrile Art und Weise. Und das Stück wurde einmal kindergerecht am Vormittag für die Kita-Kinder aufgeführt und dann am Nachmittag nochmal für ein älteres Publikum etwas abgewandelt. Und das ist mir wirklich sehr nachhaltig noch in Erinnerung geblieben, dieses Stück, weil einfach eine unglaubliche Witz-Situationskomik vorhanden war. Die hatten tolle Kostüme. Die Kulisse war einfach fantastisch vor diesen seidenen Fahnen, die da in den Buchen hingen. Also es war wirklich ein ganz besonderes Ereignis.
Das glaube ich gerne. Generell ist es ja auch spannend, wie viele Leute man erreicht, wenn man einfach nur vor Ort ist und wie schnell das dann auch geht, so viele tolle KooperationspartnerInnen zu finden, mit denen man dann auch so tolle Projekte auf die Beine stellen kann.
Ja, genau. Und wenn man einmal da ist, also zum Beispiel ein Künstler aus der Gemeinschaftsausstellung war oder ist auch Lehrer an der Gesamtschule und der unterrichtet da Fotografie und der hat seine ganze Schulklasse motiviert, quasi dieses Happening am Alteburgkopf dann zu dokumentieren. Und die waren dann halt auch dort und haben da gearbeitet.
Und dessen Frau hat eine Kräuterwanderung durchgeführt.
Ja, genau. So schnell kann es gehen, dass man so viele Menschen auch erreicht. Ein letztes Projekt möchte ich gerne noch ansprechen. Das war auch die letzte Veranstaltung dann leider dort schon auch in Schotten. Bei der Liebfrauenkirche Ende Juni fand noch auch eine ganz besondere Veranstaltung statt. Wer möchte davon berichten? Klaus?
Ja, da fand ein Konzert mit Yale Strom statt. Hm. Yale Strom ist ein Klezmer-Musiker aus den USA. Und da gibt es auch schon eine ganz enge Bindung eigentlich auch an den Vogelsberg von Yale, weil der schon öfter bei uns in der Region zu Gast war. Und es hat sich jetzt ergeben, dass er wieder auf Tour war und dass eben diese, dieser Termin gepasst hat, um ihn dann auch mal in Schotten in der Liebfrauenkirche auftreten zu lassen. Das war einerseits eine schöne Kooperation, weil die Liebfrauenkirche ein toller Konzertort ist und weil da auch andere musikalische Veranstaltungen stattfinden, weil es da auch ein Publikum dafür gibt. Wir wurden also auch sehr toll unterstützt von Seiten dieses Freundeskreises, der diese Kirchenkonzerte veranstaltet. Aber auch einfach ein ganz toller Ort für dieses Klezmer-Konzert. Die sind im Trio aufgetreten, Geige, Akkordeon und Gesang. Und ganz besonders auch wieder die Kooperation mit der Grundschule. Sie haben vormittags ein Konzert für Schüler gemacht, so ein Gesprächskonzert, wo die Schüler sich auch beteiligen konnten, Fragen stellen konnten. Und das haben sie auch mit Eifer gemacht und sind darauf eingegangen und haben sich für die Musik und die Instrumente interessiert und die Geschichte der jüdischen Kultur. Mhm. Das war eine sehr tolle Veranstaltung in der Kirche in Schotten.
Mhm. Leider war es, ich habe es ja schon gesagt, auch die letzte Veranstaltung in Schotten. Du hast das schon ein paar Mal jetzt mitgemacht. Wie war es für euch dann zu sagen, okay, wir lassen den Ort jetzt hinter uns? Also natürlich bleibt die Zusammenarbeit ja noch da und es geht ja auch noch weiter, aber als Mittelpunkt war der Ort dann erstmal weg. Wie war das für euch beide, dann so einen ersten Ort hinter euch zu lassen?
Ja, also ich war froh, dass die Projektzeit dann vorbei war, muss ich auch schon sagen. Und ich bin so ein bisschen verbandelt mit Schotten, weil ich damals auch in der Nähe gewohnt habe. Und dadurch, dass wir in Anführungszeichen Büro für kulturelle Einmischung sind, konnten wir da auch so ein bisschen aufmischen. Mhm. Und so als kleinen Erfolg nehme ich mit, dass sich halt so eine kleine Kulturtafel gegründet hat, aus einer gewissen... Ja, ich will es nicht Unzufriedenheit nennen, aber mit so einem gemeinsamen Auftrag, gemeinsam Kultur zu gestalten, haben wir es irgendwie geschafft, ja, dieses Aha, ja, wir dürfen uns auch selbst organisieren und müssen nicht warten, dass vielleicht irgendjemand das für uns tut oder auch die Politik oder die Stadt eine Stelle schafft, um Kultur voranzubringen, zu gestalten, sondern wir machen das selber und wir müssen einfach miteinander kommunizieren und im Gespräch sein, weil wir eigentlich alle das Gleiche wollen. Und somit hat sich diese Kulturtafel etabliert, hat es jetzt zum Nachgang so das zweite Mal stattgefunden und von daher bleibt was. Und man geht zwar, aber ja, es bleibt immer was.
Das ist ja auch ein Ziel des Projektes, das auf jeden Fall auch das bleibenden Eindruck, sag ich mal, zumindest hinterlassen soll. Lilian, für dich ging es ja dann danach, und da werden wir in dem nächsten Podcast drüber reden, in deinen Heimatort, nach Mücke. Wie war es, Schotten hinter dir zu lassen?
Ja, was heißt, wir haben den Ort hinter uns gelassen, wie du schon sagst, aber das Netzwerk bleibt ja bestehen und mit dem sind wir immer noch verbandelt. Und das haben wir dann auch teilweise mitgenommen in den neuen Projektort, so wie wir auch die Projektorte vorher auch weiterhin irgendwie mitnehmen. Und das ist ja auch der Sinn unseres Projekts, dass einfach dieses Netzwerk entsteht. Und ich fand Schotten im Nachhinein wirklich, ich fand es spannend, jetzt auch im Vergleich zu dem meinem zweiten Projektort, in dem ich ja selber wohne, mal einen Ort kennenzulernen, den ich nicht kannte. Und bin gespannt, was jetzt wirklich auch für Spuren dort, was wir für Spuren hinterlassen haben, ob da jetzt, was da jetzt im Nachgang passieren wird.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für heute über Schotten zu berichten. Wir treffen uns in ein paar Wochen wieder und reden nochmal über Mücke. Da freue ich mich schon drauf. Der nächste Ort ist ja auch schon bespielt. Da ist ja auch schon einiges passiert. Da wird einiges zu erzählen sein. Sag ich für heute erstmal Dankeschön, Lilian.
Gerne.
Danke, Katja.
Ja, vielen Dank dir.
Und danke, Klaus.
Danke dir.
Das war's für heute. Wir hören uns, wie gesagt, in ein paar Wochen wieder zur nächsten Ausgabe von Trafogelsberg, der Podcast. Eine Region bricht auf.